got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
Da hat es einen Esel auf dem Hoodie.
Oh, das hast du erkannt. An den Ohren, vermute ich.
Ja, natürlich. Und weil ich ja den vom Dorf Sentana den Hoodie kenne.
Ja.
Auch davon habe ich einen zu Hause.
Ist übrigens jetzt schon zu Beginn der Podcast-Aufzeichnung ein erster Tipp. Man kann dort ein Weihnachtsgeschenk erwerben, indem man eine Patenschaft verschenkt. Ich zum Beispiel bin ja Patin von Hans Willi, einem Schwein aus der Ferkelproduktion. Man könnte jetzt denken, er sei ein Eber zur Deckung der Sauen gewesen. Aber natürlich funktioniert sowas alles hochtechnisiert. Da wird nichts mit dem Zufall oder der Schweineliebe überlassen. Hans Willi war dafür da, durch die Gänge zu gehen, um die Sauen in Stimmung zu bringen. Das war seine Arbeit. Und sein Wärter sozusagen hat trotz dieser einigermaßen lustigen Geschichte aber trotzdem nicht dran vorbeigucken können, was das für eine traurige Lebensgeschichte ist und wie schlecht es Hans Willi auch ging. Er bekommt jetzt sein Gnadenbrot im Dorf Sentana und da hat er es richtig
gut. Ein würdiges Leben führen darf.
Ja, ja. Und jetzt nochmal kurz vor Weihnachten, wem noch eine Idee fehlt. Ich weiß, dass es da gerade auch wirklich sehr gebraucht wird, weil einige Paten und Patinnen auch älter geworden sind. Manche sind auch verstorben. Es fehlt auch an Kohle für ein sehr tolles Projekt.
Wir haben übrigens bei uns was eingerichtet und das wird wirklich angenommen und ich weiß das sehr zu schätzen. Man kann, wenn man bei uns im Online-Shop etwas bestellt, kann man sozusagen, wird man gefragt, und hast du Lust noch irgendwas an Adoptieren statt Produzieren zu spenden? Und dann kann man 1 Euro, 3 Euro, 5 Euro oder auch so viel, wie man will, spenden. Und das finde ich wirklich sehr schön, dass das auch so angenommen wird, weil man natürlich, muss man auch fairerweise sagen, weißt du, wenn du bei uns was bestellst und hast dann, was weiß ich, 53 Euro ausgegeben, dann finde ich, ist es auch okay und zumutbar zu sagen, komm, 3 Euro gebe ich noch für den Verein.
Ja.
Und das sehen die meisten Menschen gerade auch so. Das ist richtig schön.
Sehr schön. Freut mich sehr für dich. Ich habe eine interessante Studie gesehen. Du hast sie bestimmt auch gesehen. Und zwar, dass angeblich das Zusammenleben mit Hunden, das Darmbiom von Herrn Heranwachsenden insofern positiv beeinflusst, als dass sie zufriedener, mental gesünder und ich glaube sogar sozial kompetenter sein sollen. Ich habe mich jetzt mal mit dieser Studie ein bisschen näher beschäftigt. Also ich habe sie jetzt nicht auf links gekrempelt, aber mir gingen einige Aussagen daraus doch so weit, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das so sein könnte. Weil man hat zum Beispiel eine Bakterienart gefunden bei Kindern, die mit Hunden aufwachsen, die eben bei Kindern, die nicht mit Hunden aufwachsen, nicht so viel vorkommt und hat dies dann im Mäuseversuch Mäusen eingepflanzt, also hat es ihnen verabreicht. Und diese Mäuse sind daraufhin hilfsbereiter geworden, insofern, dass sie anderen Mäusen aus irgendwelchen Engpässen geholfen haben.
Gott.
Es ist allerdings wirklich so, wenn man sich anguckt, was das jetzt wirklich zeigt, man muss ja auch tatsächlich auch, was das Verhalten, gerade was das Verhalten von Menschen und Tieren betrifft und auch von Menschen und Mäusen, sind die Unterschiede doch recht groß. Also, dass man bestimmte Rückschlüsse aus Tierversuchen ziehen kann, okay, aber das geht wirklich zu weit. Im Grunde kann man jetzt eigentlich nur sagen, dass Kinder, die mit Hunden aufwachsen, andere Bakterien im Speichel haben als die anderen. Ich fand es nur interessant, weil alle das so voneinander abgeschrieben hatten, weil das einfach so eine schöne Geschichte ist, die man einfach gerne kauft. Ich kenne das von mir selbst. Ich habe am Wochenende wieder 2 KI-Videos geteilt. Einmal von einem Eisbären, der mit einem Hund spielt und einmal von einer Krähe, die auf einem Deckel Schlitten fährt. Beide Situationen, die es wirklich gibt, aber die in dem Fall einfach falsch waren. Ich hab mich hinreißen lassen.
Naja, also 2 Dinge dazu. Zum einen ist natürlich das Thema Tierversuch ein hochkomplexes Thema. Und ich finde natürlich völlig gaga, dass man Mäuse produziert, die beschissen hält und denen irgendwas einspritzt, um zu gucken, ob klein Julchen jetzt in Zukunft hilfsbereiter und sozialer wird, weil es mit dem Fifi zusammenlebt. Ich hätte da einen anderen Vorschlag. Vielleicht können wir diese Experimente in Zukunft an irgendwelchen Nazis durchführen. Und da können wir mal sagen, dass wir, also vielleicht, wenn Sie nicht mit Haustieren aufgewachsen sind, vielleicht könnte das helfen, dass wir da mal was reinspritzen, in der Hoffnung, dass sozialere Kompetenz oder größere soziale Kompetenz entsteht. Der nächste Punkt ist, zum Thema, die Journalisten übernehmen das alle. Das ist ja sehr lustig, weil es in aller Regel gar keine Journalisten sind, sondern da sitzen irgendwelche Leute in den Online-Redaktionen. Ich sag mal so, hier und da wahrscheinlich studentische Aushilfen, denen man nur gesagt hat, pass auf, Schlagzeile, bitte kopieren, weiterleiten. Ich habe dazu ja ein Experiment gemacht. Ich habe ja das Sassmannshausen'sche Experiment gemacht. Und das hat ja deutschlandweiten Anklang gefunden. Also von daher kann man nicht davon ausgehen.
Das haben wir, glaube ich, wer das noch mal hören will, das ist ziemlich genau, weiß ich das noch, das ist in der Folge 101 zu hören, weil das ist die, die wir live aufgezeichnet haben im Walfisch in Köln. Da hast du das, glaube ich, noch mal erzählt. Aber in dem Fall hat es mich gewundert, weil es schon auch so journalistische Beiträge waren. Also das hat man jetzt ja oft, dass man nicht mehr weiß, ist es eine KI gewesen, wurde da einfach nur die Pressemitteilung kopiert. Aber in dem Fall war es tatsächlich so. Aber ja, gut, ich habe mich jetzt auch einfach nur gewundert, weil ich weiß, dass diese ganze Biomgeschichte gar nicht so klar und eindeutig ist, wie man das gerne hätte. Und dann jetzt noch auch von Mäusen, die sich gegenseitig aus Fallen helfen, rückzuschließen auf mentale Gesundheitszustände von Menschen in der Pubertät. Das ist einfach wirklich sehr gewagt. Das ist ein sehr, sehr dünnes Brett. Okay. Ich habe aber noch was anderes und ich merke, du bist heute schon so ein bisschen in Rage. Ich nehme da eine gewisse Spannung wahr, die ist meistens auch gut für unsere Podcast-Folgen und das möchte ich jetzt gerne ein bisschen weiter anfüttern. Und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben, die im Wald was Merkwürdiges beobachtet hat. Ich habe dazu auch zwei Fotos gesehen, allerdings solche Fotos, die man immer nur einmal angucken kann. Sie schreibt Folgendes. Hallo Katharina, bei einem Waldspaziergang mit meinen beiden Hunden traf ich auf etwas, was mich stutzig machte. Zwei Frauen, die mit einem Husky spazieren gehen, okay. Mit einer Kette war der Husky an einem schweren Autoreifen verbunden, sodass er diesen hinter sich herziehen musste. Ich fand das etwas verstörend. Ist das ein Training zum Muskelaufbau für Schlittenhunde oder einfach nur Tierquälerei? Ich hoffe, man kann es auf dem Bild etwas erkennen, habe mich nicht gleich getraut zu fotografieren, weil sowohl ich als auch meine beiden Hunde mit offenen Mäulern dem Szenario hinterherblickten. Und ich kann das nur bestätigen, was sie schreibt. Ich habe diese Fotos ja kurz gesehen. Sie hat das aus gebührendem Abstand gemacht. Ich hätte mich da auch eher ferngehalten. Es ist jetzt kein LKW-Reifen, aber es ist schon ein massives Teil.
Ja, ist natürlich eine schlimme Form der Tierquälerei und wird immer von diesen Arschgeigen aus der Sportszene benutzt. Ne? Also nicht alle, die in der Hundesportszene sind, machen sowas, ja klar. Aber eine Privatperson, die jetzt sozusagen in Hundgassi führt, macht das ja nicht. Also es ist ja eine Zeit lang sehr massiv auch solche Sachen in der Kampfhundeszene gemacht worden damals, wo es wirklich um Kämpfe ging. Also fängt an mit Hund möglichst viele Sprünge machen lassen, sich in Sandsäcke Autoreifen zu verbeißen, festzuhalten, zu schütteln oder sehr häufig Kraft- und Kraftausdauertraining, indem man schwere Gegenstände hinter sich herzieht. Gibt's schlimme Videos auch aus Osteuropa und Russland, wo die dann angetrieben werden, Autos zu ziehen und so weiter und so fort. Also wirklich schlimme Zustände. Ich würde das Foto sofort nutzen, um jemanden anzuzeigen und auch da massiv gegen vorzugehen.
Okay. Diese und weitere Fragen erreichen uns ja mittlerweile über viele verschiedene Kanäle. Diese kam jetzt zum Beispiel über meinen Instagram-Account. Und auf deinem Instagram-Account läuft ja im Moment eine Aktion. Stichwort Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Es gibt eine sehr schöne Adventsaktion. Vielleicht willst du dazu mal ganz kurz was sagen. Und dann kann ich ja gleich sagen, was es da jetzt demnächst für eine sehr spezielle Chance im Hinblick auf den Podcast geben wird.
Also es ist so, dass wir sozusagen einen virtuellen Adventskalender bei Instagram und Facebook haben, wo jeden Tag sich ein Türchen öffnet und dahinter gibt's dann Überraschungen. Also fängt an mit Paddy Fitsche, einen Sportmoderator, den man gewinnen kann für seinen vielleicht auch Kreisliga A-Fußballverein, der dann Spiel live kommentiert. Oder ganz stumpf sowas wie eine 10% Rabattaktion bei uns im Shop. Oder man kann Tickets gewinnen, man kann Leute treffen, man kann, Marco De Pace kocht für jemanden und so weiter. Also wirklich schöne Sachen und ganz bunt gemischt. Viele viele, sag ich mal, Preise, also Tractive verschenkt Sachen, Fresco verschenkt natürlich Sachen und so weiter und so fort. Also sehr bunt gefächert ist das.
Und jetzt im Rahmen dieser Adventsaktion gibt es eine sehr besondere Chance unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Und zwar könnt ihr euch melden über deinen Instagram-Account, wenn ihr teilnehmen möchtet an einer Verlosung. Und der Gewinn dieser Verlosung ist ein Gastauftritt bei uns im Podcast. Das bedeutet, man kann vielleicht mal so 2, 3 Fragen zum Hund stellen, vielleicht aber auch ein anderes Thema mitbringen. Wir werden nächstes Jahr auch immer mal wieder Stimmen aus der Hörerschaft tatsächlich auch mit in den Podcast einbinden, und zwar via Sprachnachricht. Also da muss man sich natürlich dann so ein bisschen kurz fassen mit seinem Anliegen, aber wir finden, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, um auch nochmal die Community, die diesen Podcast ja sehr stark prägt, auch hörbar und erlebbar zu machen. Was meinst du, oder? So, ich habe jetzt für uns beide gesprochen, siehst du das auch so?
Absolut. Absolut. Und ich finde das gut. Also ich finde den Gedanken mit den Sprachnachrichten gut, weil es das wirklich lebhafter macht und man irgendwie auch so, finde ich, die Leute die Möglichkeit haben, dann hier so noch mehr ein Teil des Ganzen zu sein. Und jetzt bei der Verlosung im Adventskalender, das finde ich wirklich sehr schön. Und wenn es umsetzbar ist und diese Person das wünscht, wird das ja bei uns im Büro stattfinden. Also dann gibt es so eine Live-Begegnung. Mhm. Wenn aber die Person sagt, hey, ich lebe in Kiel, mir wäre es lieber, wenn wir es virtuell machen, ist natürlich auch okay.
Ja, und weil wir jetzt ja gerade schon in dieser hochemotionalen weihnachtlichen Stimmung sind, ich sehe das auch in deinen Augen. es gibt einen Aufruf, und zwar passt das zu unserer Rubrik Tierheim Tiere der Woche, von dem Tierschutzverein, von dem Alma stammte, Menschen für Tiere. Ich habe das gestern gesehen. Das ist ein Hund-Katzen-Couple, passend übrigens zu unserem Auftritt bei Stern-TV. Vielleicht können wir die da auch noch mal kurz
ins Bild halten. Stimmt, diese Woche gehen wir dahin, ne?
Ja, wir sind am Mittwoch da. Also, es geht um...
Also, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann waren wir schon da, ne?
Richtig? Ach ja, stimmt. Richtig. Ja, du hast natürlich völlig recht. Jedenfalls, die kleine Thelma, Hündin, erst 3 Jahre jung, die Louise, Kitten, 6 Monate, suchen zusammen ein Zuhause. Sie sind offenbar ausgesetzt worden oder irgendwie von der Familie, von den HalterInnen im Stich gelassen. Und seitdem sind die beiden tatsächlich unzertrennlich. Also die teilen sich jede kleine Ecke. Die suchen immer wieder die Nähe zueinander und die TierschützerInnen wollen sie jetzt einfach nicht mehr trennen. Das ist so ein kleiner, heller Wuschelmix. Ich schicke dir gleich mal das Foto. Und eine schwarz-weiße kleine Katze, beide extrem niedlich. Und ich werde das nochmal verlinken in den Shownotes zu dieser Folge. Vielleicht findet sich ja jemand, der oder die noch Platz für diese beiden hat, weil es wäre ja doch zu schade, wenn man die beiden jetzt voneinander trennen müsste. Im Moment sind sie, glaube ich, noch in Rumänien, aber sie sind ausreisebereit, geimpft, gechippt, kastriert und natürlich mit dem EU-Heimtierausweis im Gepäck. Und so würden sie dann ausreisen.
Tipptopp. Hast du mitgekriegt mit diesem Influencer-Pärchen, die ihre Kaninchen ausgesetzt haben?
Ja, das habe ich gesehen.
Alter Schwede. Also.
Aber danke an die aufmerksame Person, die das gecheckt hat, ne? Die das Kaninchen auf dem Bild wiedererkannt hat.
Ja, aber ist schon Wahnsinn, ne? Also ist schon wirklich Wahnsinn. Ich meine, dieser Trend, da gibt's ja, du bist ja nicht so im Thema bei diesen ganzen Bumsi-Formaten, aber da gibt's Kim Virginia und Nicola. Und die haben sich... Ich glaube, die leben in Dubai, haben sich in einer Zoohandlung, erst haben sie erzählt, aus dem Tierschutz gerettet, dann kam raus, in einer Zoohandlung, einfach mal 3 Dalmatiner-Geschwisterwelpen gekauft.
Ach, die sind das?
Weil sie gedacht haben, ja. Also das sind nicht die das Kaninchen ausgesetzt haben. Das ist jetzt schon wieder die nächste Geschichte.
Ah, okay.
Und die sind ja wirklich nicht ganz knusper in der Hirse, ne? Stellt sich natürlich raus, die Hunde todkrank, sind jetzt, glaube ich, inzwischen 5,5, 6 Monate, waren noch nie außer Haus. Also Spaziergang kennen die gar nicht.
Ist ja auch viel zu heiß wahrscheinlich.
Und mein ja, und dann haben die Giardien gehabt, die durften dann nicht raus. Also meine Wette läuft ja hier intern, dass alle 3 Hunde noch abgegeben werden, bevor sie den 15. Lebensmonat erreicht haben. Dann ich wünsche denen wirklich sehr viel Spaß mit 3 geschlechtsreifen Dalmatiner-Geschwistern. Wünsche denen ja wirklich ganz, ganz viel Spaß, zumal, ich sag mal so, ja auch beide ja, die sind ja schon intellektuell nicht in der Lage, einen Regenwurm zu betreuen. Jetzt haben die aber drei hochquirlige Welpen da zu Hause. Also das ist schon wirklich krass. Dann ist es ja immer, sie denkt sich immer Fantasiegeschichten aus, die dann immer, also unabhängig von den Welpen, also die steht dafür, dass die sich alle paar Wochen irgendwelche Lügengeschichten ausdenkt, die dann hinterher sich als nicht wahr rausstellen, was aber einfach ignoriert wird. Jetzt haben sie sich wieder getrennt und was nicht alles. Das ist so eine peinliche Scheiße. Und ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, ne? Die können ja so sein, wie sie sind. Aber diese schlimme Form der Tierqual, die dann da entsteht, ist schon heftig. Also ich glaube aber, dass im Hintergrund schon viele Tierschutzvereine schon mit Anschaffung dieser Welpenpflegestellen organisiert haben, weil einfach jedem klar ist, never ever wird das Ding langfristig gut gehen. Sie wird dann eine Geschichte erfinden. Also ich sag mal, wahrscheinlich wird sowas kommen wie eine Tierhaarallergie. Irgendwie sowas. Also die werden sich schon zurechtlegen, warum sie die Hunde wieder abgeben müssen. Das ist einfach alles nur schlimm.
Weißt du
aber
was?
Aber übrigens, ein Kaninchen aussetzen, ne? Strafbar. Ist strafbar. Ist also, ist sogar, wenn es richtig schlecht läuft, wenn du ein Tier aussetzt, droht eine Freiheitsstrafe, ne? Also ist jetzt kein Kavaliersdelikt. Und ich befürchte, also ich weiß nicht, wie dieses Influencer-Paar jetzt darauf reagiert. Vielleicht denken sie wollten ein Tier auswildern. Das ist schon krass. Weißt du, und ich möchte da nochmal sagen, man darf Fehlentscheidungen treffen und man darf sagen, ich habe mir Kaninchen gekauft, stell fest, ich bin nicht in der Lage dazu. Darf alles passieren, man darf auch ein Tier mal wieder zurückgeben, das gehört manchmal vielleicht zum Leben dazu. Aber dann setzt man die bitte nicht einfach im Wald aus.
So ist es. Waren es nicht sogar auch noch irgendwelche Qualzuchten mit diesen heftigen Schlappohren?
Achso, ich dachte, du meinst die Influencer.
Das weiß ich nicht.
Ich weiß gar nicht, wer die sind.
Ja gut, also nachzulesen jedenfalls bei Quen, Q-U-E-N. Da findet man sehr fundierte Informationen zum Thema Qualzucht für alle möglichen Tierarten. Und die dort hinterlegten Informationen werden mittlerweile auch schon von Gerichten herangezogen als Gutachten. An der Stelle nochmal Grüße gehen raus, wie man ja in der Podcasterwelt sagt, und vielen Dank für diese wichtige Arbeit. So, und dich merke ich schon, kann ich heute nicht mehr aufheitern. Deswegen starten wir.
Ich bin nicht mehr aufzuheitern. Ich war jetzt 3 Tage in Berlin, unter anderem wieder im Bundestag, hatte da ein sehr schönes Gespräch mit Zoe Meyer von den Grünen. Dann habe ich die neue Tierschutzbeauftragte getroffen. Dann habe ich einen weiteren Bundestagsabgeordneten getroffen und noch viele andere Menschen da auf dem Flur. Ich hatte zwar auch ein lustiges Erlebnis, aber eigentlich hat es mich sehr runtergezogen, weil ich wieder besonders da auf dem Flur im Vorbeilaufen Gespräche geführt habe, die mich einfach am gesunden Menschenverstand zweifeln lassen und wo ich manchmal denke, wenn ich da so Leute treffe, die im Bundestag sitzen, das kann doch nicht sein, nur weil der Papa schon mal Ortsvorsteher war und man irgendwie aus guten Verhältnissen kommt und viel gespendet hat, dass man plötzlich im Bundestag sitzt und sich selber fragt, was mache ich hier eigentlich? Das ist so bedrückend und so beklemmend. Es ist wirklich so banal und einfach, Bundestagsabgeordneter zu werden. Wenn du ein bisschen kungeln kannst, ne, kannst das gar nicht verhindern. Das ist schon wirklich hart. Und also das hat mich so runtergezogen. Die vielen Leute, die ich da getroffen habe, hat mich wirklich, wirklich runtergezogen. Und dann reden wir bestimmt ja noch drüber, hatten wir ja auch ein gemeinsames Erlebnis.
Ja.
Da kommen wir bestimmt nachher auch noch zu.
Auf jeden Fall.
Ich bin ein bisschen, letzten 3 Tage waren so ein bisschen emotional schwierig.
Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Aber nur fast. Der FCI Nummer 349.
Ach, vielen Dank. Wie kann man auf jemanden treten, der am Boden liegt? Das ist ja wirklich, also wie kann man so sein?
Ich muss jetzt auch ein Stück weit auf meine mentale Gesundheit achten, weil mir geht's auch nicht gut. Und das, was mich aber hochzieht, ist, wenn wir ein Rasseporträt machen.
Welche Nummer war es? Ich lerne die ja gerade auswendig alle.
Das ist die 349 gewesen.
Okay. Nee, so weit bin ich noch nicht. Die ersten 60 habe ich jetzt.
Die hast du dir wahrscheinlich so an einem Weg rund um deine Hacienda. Da hast du dir wahrscheinlich hier Pool, das ist die 7. Das ist der Lagotto und so, ne? So hast du das gemacht.
Ganz genau.
Dafür braucht man natürlich auch ein gewisses Anwesen und eine gewisse Größenordnung, um sich das alles einzuprägen.
Eben.
So, jetzt hatte ich doch gerade was. Körper. Gut entwickelt. Augen. Gut von entwickelt. Mäßiger Größe. Schrägstehend. Haselnussbraun. Dunkelbraun oder etwas heller. Keinesfalls gelb. Lidränder gut pigmentiert. Ruhiger, intelligenter Ausdruck. Okay. Die Körperlänge verhält sich zur Widerristhöhe wie 11 zu 10. Wir nehmen uns die Zeit.
Das eine hat eine 0, das andere hat eine 1. Das wollen Sie damit sagen.
Die Brusttiefe sollte in etwa der halben Widristhöhe entsprechen. Der Fang ist etwas kürzer als der Oberkopf. So, jetzt mal die ganz groben technischen Daten. Da hatten wir doch eben was. Hier spielen wir kurze Wartemusik ein. Der Rüde, mindestens 70 cm, Idealgröße 75 cm. Hündin, mindestens 65 cm, Idealgröße 70. Gewicht in gutem Verhältnis zur Größe. Das wünscht man sich ja auch für sich selbst.
Das ist immer gut im Leben.
Ja.
Ja.
Gut, was willst du noch hören? Haarkleid. Haar an Kopf und Körper, reiches Haar von harscher Textur. Gerade und mindestens 10 cm lang. Die Unterwolle ist noch dichter.
Okay, also die Maße, die Größe, dann die Wucht, dann das Haarkleid. Das schreit ja auf jeden Fall schon mal danach, dass der Hund im Idealfall nicht so aus ganz warmen Regionen kommt. Und die ganze Struktur hört sich ja so ein bisschen herdenschutzhundartig an. Mhm. Aber ich habe überhaupt keine Vermutung, ehrlich gesagt.
Ja, es ist auch, glaube ich, ausgerechnet heute einer, auf den du, glaube ich, auch nicht gekommen wärst. Zum Verhalten und zum Charakter.
Kann man so sein.
Ja gut, aber ich wusste das ja nicht, dass du heute so schlecht drauf bist. Das wäre jetzt ein Glückstreffer. Ruhiger, ausgeglichener Hund, guter Herdenschutzhund, sehr mutig und effizient bei der Abwehr von Raubtieren, die möglicherweise auf Beute aus sind, in Klammern Bären, Wölfe, Luchse. Misstrauisch gegenüber Fremden. Er mag Kinder. Ich glaube, auf den Hinweis würde ich mich nicht allzu sehr verlassen.
Außer fremde Kinder.
Ja, genau. kurzer geschichtlicher Abriss. Diese Rasse wurde aus einer naturbelassenen Hunderasse der Karpaten gezüchtet, wobei die Gebrauchstüchtigkeit im Vordergrund stand. Die Rasse hat in Rumänien wegen ihrer kraftstürzenden Erscheinung viele Anhänger. Der Standard.
Jetzt wird's aber peinlich. Du sagst mir Regionen, du sagst mir Namen und ich komme überhaupt nicht. Sag mir alles gar nichts. Das ist ja wirklich richtig schlimm. Oh Mann, ey.
Ja. Der Standard wurde 1981, in meinem Geburtsjahr, von der rumänischen Kynologischen Vereinigung erstellt, deren technische Kommission...
Was jetzt? Ja. Der Hund ist ein rumänischer Hund, ein Herdenschutzhund und ich habe es noch nie gehört.
Gut, ich sag dir jetzt, wie er heißt, dann kannst du den kurz googeln. Ja, weiß ich nicht, ob du den damit googeln kannst, wenn ich jetzt sag, wie der heißt.
Ja, ich könnte ja die 349
googeln. Ich würde mal sagen, der heißt Chobanesk Romanesk Miuritic. Und jetzt große Entschuldigung an alle Rumänen und Rumäninnen dafür, dass ich das so schlecht ausgesprochen habe. Ja, willst du eben
aber
gucken,
ich
349?
Gucke ich gerade parallel und ich sehe, auf den ersten Blick würde man ja so sagen, geht so ein bisschen wie ein Bobtail durch, ne?
Irgendwie
also ich bin gerade bei Wikipedia.
Sehr fluffig. Fluffig, aber so ist er beim Rassestandard auch vorne so im Halsbereich fast wie so eine Löwenmähne. Sehr stark behaart jedenfalls an der Stelle. Scheint er brauchen zu können in den rumänischen Karpaten.
Also kann ich natürlich überhaupt nichts Schlaues zu sagen. Hab den Hund noch nie gesehen, noch nie gehört. Aber ich meine, hey, es ist ein Hirtenhund. Es ist nicht zu erwarten, dass er viel abwechslungsreiches Training liebt und es ist zu erwarten, dass er hier und da mal eine eigene Entscheidung trifft. Mhm. Aber ich kann da echt nichts, aber er hat ja hier, also auf dem Bild, entweder die Rute so stark eingeklemmt oder hat keine. Was ich jetzt hier so sehe.
Ja.
Warte mal, ich guck mir nochmal, gehe ich mal vom Wikipedia weg, denn Wikipedia, Leute, keine seriöse Quelle.
Mhm. Okay.
So. Ach, guck mal, jetzt sehe ich schon ganz andere Bilder. Ach, das sehe ich aber auch ganz, auch in braun finde ich auch ganz niedlich.
Ich finde die eigentlich auch ganz niedlich.
Ich habe so einen Schneeweißen jetzt hier gesehen.
Ich finde, die sehen so für so einen Gebrauchshund sehen die fast schon, also ich hätte die fast eher so, auch vielleicht ist es aber auch mittlerweile so geworden in Rumänien, dass die eher so Richtung Gesellschaftshund, aber man sieht natürlich jetzt auch gut getrimmte Tiere auf diesen Fotos.
Also wenn ich nur den Kopf sehe, hätte ich ja fast in so eine Bobtail-Briard-Richtung getippt, aber wenn man die so insgesamt sieht, sind sie schon sehr wuchtig, ne?
Also, okay. Und jetzt muss ich sagen, zum Thema Gesundheit. habe ich so wenig Informationen gefunden, dass ich die für nicht so ganz zuverlässig halte. Weil es wird so ein bisschen auch auf Körpergröße typische Sachen wie HD, ED hingewiesen. Da gibt es ein paar Sachen zu Augen. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, auf wie viele Fälle und auf welche Zahlen sich das stützt. Weil andernorts wird da schon eher als relativ robuste Rasse geschildert, gerade weil man nicht so schnell so eng auf Verkleinerung des Genpools gezüchtet hat, was ja immer gesund ist. Deswegen kann ich dazu eigentlich nichts Schlaues sagen. Aber es geht zurück auf eine Frage aus der Hörerschaft. Da hat nämlich eine Hörerin so einen Mix. Also da ist auf jeden Fall der Mio, wie sie sagt, mit drin. Und ich glaube, dass ich jetzt schon so in den Wesenszügen, die du jetzt einfach als typische Herdenschutzhund-Sache, eigene Entscheidung und so weiter, schon ein bisschen was gefunden hat, was sie selber auch beschreibt. Aber mich würde mal interessieren, ob wir noch mehr dieser Hunde in der großen Tierisch-Menschlich-Community haben und würde mich freuen, wenn ihr euch da meldet und mal beschreibt, was ihr so, was ihr da so für Hunde habt.
Jo, Herdenschutzhund.
Aber das hat doch jetzt gar nicht wehgetan.
Region, du sagst mir im Grunde den Namen und ich weiß nicht, was
schon.
Es ist. Das ist schon schwach. Ach, Herr Rütter. Ich sattle jetzt um.
Auf?
Ich werde jetzt nochmal auf Katzen umsteigen. Ja, ich glaube, ich werde echt nochmal auf Katzen umsteigen.
Ja, ich meine, die Katzen würden es brauchen können.
Von unserer Staffel Tierheimhelden seppe ich zufällig rein. Ich gestehe, ich wollte was anderes, habe was anderes gesucht und seppe genau an der Stelle rein, wo ich im Tierheim stehe und mit der Katze schmuse. Und da hat mein Herz doch geschlagen.
Ja, das hat man gemerkt. Das war was Besonderes zwischen euch beiden. Gibt's den noch oder ist der schon vermittelt, den Kater?
Ist nicht mehr dort. Ist nicht mehr dort. Ich war nur einer von vielen für dieses Tier.
Gut, ist auch möglich. Aber es ist auf jeden Fall, der Katzenwelt würde es sicher gut tun. Das würde mich übrigens auch mal interessieren, weil ich da selber kürzlich mal nachgeguckt habe im Rahmen einer Recherche, Tipps für gute KatzentrainerInnen. Das würde mich auch nochmal sehr interessieren. Ich bin da auf der Suche für eine Freundin, die das ein oder andere Verhaltensproblem nicht so richtig in den Griff bekommt und auch denkt, es könnte den Katzen vielleicht doch besser gehen. Würde mich auch privat also interessieren.
Also es gab bei Vox ja mal eine Serie. Warte mal, ich glaube, wie hieß sie denn? Birgit Rexel oder so? Warte mal eben. Da gab es ja sowas. Warte mal, ich goggle das mal eben. Katzen. Birger. Ja, warte mal, da haben wir doch schon. Nee, haben wir doch nicht. Birger Drechsel. Ja, Birger Drechsel heißt die. Da kann ich dir wirklich sagen, das würde nicht in mein Haus kommen. Ich musste so darüber lachen. Ich habe mir so 3-4 Folgen angeguckt, weil ich natürlich an der Machart interessiert bin und mal unabhängig davon, wie ich die Sendung so fand. Also ich finde, man muss ja schon, also sagen wir mal so, man unterstellt ja Katzen, dass sie nicht so empathisch sind.
Falschlicherweise.
Aber da muss ja die Katzentrainerin nicht diese Eigenschaft übernehmen. Also da musst du schon, ich kann nicht beurteilen, ob sie sich auskennt, aber das tut mir leid, ist heute nicht der richtige Tag, dass ich sie buchen würde. Ich kann aber eine Expertin empfehlen, Konstanze Böhler heißt die.
Ah.
Kennt sich aus, ist lustig, ist engagiert, hat Bock. Die könnte man wohl fragen.
Sehr gut, vielen Dank.
Konstanze Böhler.
Ja.
Ich habe sogar eine Handynummer, wenn du möchtest.
Ich habe jetzt schon wieder, habe ich mir hier einen privaten Tipp abgegriffen. Ich
und zwar ist das die 0172.
Die wohnt. Apropos, ich habe... Ja. Ich habe einen Kommentar gelesen und zwar hat sich dort ein Hörer beschwert darüber, dass ich so viel über Trudi spreche. So sinngemäß schon wieder so viel Trudi. Das hier ist jetzt eine Nachricht an dich.
Es ist aber nicht repräsentativ. Bei mir trudelt immer ein. Nee, bei mir trudelte immer ein, ich will mehr Trudi. Also das kann ich dir wirklich sagen. Das Tier hat schon jetzt eine Fanbase. Und die Menschen sind sehr daran interessiert, wie es läuft und was passiert und was läuft gut, was läuft nicht so gut. Also das kann ich wirklich sagen, weil Motzereien kommen ja schneller raus. Das ist ja bei jedem Menschen so. Aber da kommt kein Gemotze, sondern eher heftige Nachfrage, was ist mit dem Tier?
Okay, das freut mich. Das freut mich sehr.
Ja, wie ist es denn mit dem Tier? Das ist doch jetzt die logische Konsequenz.
Ach so, ja, stimmt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe im Alltag einfach so eine neue Freundin, die immer alles mit mir zusammen macht. Und wir haben so viel Spaß zusammen. Und sie ist auch so lernfreudig und so anschmiegsam und so witzig. Also eben gerade zum Beispiel wollte ich sie mitnehmen in einen Besprechungsraum und ich kann das dann so an ihrem Blick sehen, dass sie jetzt doch lieber gucken will, ob an dem Platz, wo der andere Büro liegt, vielleicht noch ein paar Krümel sind. Und dann legt die Ohren so nach hinten, kriegt so einen witzigen Gesichtsausdruck, die ganze Körperform verändert sich. Aber das ist gar nicht so eine, das ist nicht so eine Dreistigkeit, über die man sich ärgert, sondern das ist so, du kannst dem Hund dann so zusehen, wie er irgendwas plottet. Und das ist einfach so süß. Also die ist so süß und witzig mit allem.
Ja, zumal, ja. Wichtig ist ja auch in so einem Moment, das vergisst man ja immer wieder. Ich habe jetzt, ich weiß auch nicht, was mir in den letzten 3 Tagen los war. Ich habe mir wieder, oh Gott, ey, mir wurden wieder so viele Videos geschickt aus Schutzhund- und Jagdhundszene, wo dann immer das Gelaber ist von, der Hund muss durchgearbeitet werden, der Hund muss, was weiß ich, gehorsam sein. Und hast du nicht gesehen? Und du siehst auf diesen Videos, und das finde ich immer so schlimm, dass die sich halt einfach überhaupt nicht mit Verhalten auskennen. Also gar nicht einschätzen können, was ist da los. Und übrigens, das Ankläffen von dem Figuranten ist frustriertes Bellen, ne? Also da wird ja mit Frustration gearbeitet. Also Hund wird ja sozusagen zu einem Spielzeugsüchtigen gemacht und dann kriegt er es nicht oft genug und dann wird er eben gebellt und dann wird die Frustration verstärkt. Also indem man sagt, ja gut, jetzt hast du lang genug gekläfft und deinen Frust geäußert, jetzt kriegst du das. Also alles totaler Bullshit. Aber was ich eigentlich sagen will ist, ich finde es so extrem wichtig, dass Menschen lernen zu sehen, was ist einem Hund gerade zumutbar. Mhm. Und natürlich gibt es Dinge, da muss Trudi einfach Augen zu und durch. Das geht dann mal nicht anders. Aber auch mal zu akzeptieren und zu sehen, ach, okay, guck mal, wie die gerade die Ohren anlegt und guck mal, wie die gerade guckt. Dann ist das auf eine Art süß, aber es ist auch ein Ausdruck von, guck mal, ich bin jetzt zu dem, was du da gerade vorhast, überhaupt nicht bereit. Mhm. Und dann muss man eben gucken, dass die Bereitschaft sich langfristig gesehen erhöht und der Hund immer mehr in den Modus kommt, Sachen aushalten zu können und damit an Lebensqualität zu gewinnen und eben nicht so schnell gestresst ist oder was auch immer. Dazu muss man eben auch den Hund ein bisschen lesen lernen. Und da weiß ich jetzt schon, wir machen ja im April ein Fachseminar, wo das Rütters Team aufschlägt, also unsere Trainer aus der Sendung Rütters Team und ich machen da dieses Seminar. Und da wird es natürlich extrem viel darum gehen, Körpersprache zu erklären und zu sagen, guck mal, wenn er so guckt, denkt er das und so fühlt er eben das. Und das erschreckt mich jedes Mal aufs Neue, dass es gerade im Hundesport überhaupt kein Thema ist. Das ist eigentlich wirklich bitter.
Das ist wirklich bitter, dass man das eigentlich noch nicht mal wirklich wissen will, dass man den Hund noch nicht mal besser verstehen will. Also ich habe mit Trudi, ich arbeite jetzt ja auch im Rückruf. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Wir steigern das langsam auch mal mit Reizen. Ich habe sie neulich sogar abgerufen. Da habe ich mich jetzt aber auch nicht getraut, dieses Zauberwort zu sagen, weil ich es nicht versauen wollte. Aber ich habe sie einfach mit ihrem Namen gerufen, als sie mit so einem Beagle gespielt hat. Und da ist sie tatsächlich aus dem Spiel auch zurückgekommen.
Super, und nach so kurzer Zeit, ne?
Und das nach so kurzer Zeit, ja. Und ich glaube, sie kann manchmal auch einfach, sie hat eben auch einfach gesehen, dass ich es nicht richtig ernst meine, weißt du? Und,
ja, natürlich.
Ja. Klar. Also wir fanden das einfach beide witzig und ich behaupte, dass dieser Hund einfach Humor hat. Die findet das dann auch lustig. Wir haben dann beide Spaß.
Ja, und genauso wie du sie täglich mehr lesen lernst, wird es ja umgekehrt genauso sein.
Ja.
Ne? Also die erkennt ja auch schon relativ schnell an deinem Gesichtsausdruck, ach guck, jetzt ist sie in Eile, jetzt zieht sie es eh nicht durch oder jetzt ist sie so und so und jetzt muss sie selber schmunzeln und so weiter. Na klar,
ja,
ist völlig logisch.
Ich habe jetzt noch eine sehr traurige Geschichte für dich, aber ich habe dazu dann danach noch eine ganz gute.
Ja, na prima.
Also, es gab vor ein paar Monaten schon die Nachricht, dass es eine Pinguinkolonie, beziehungsweise mehrere in Südafrika, dass die unfassbar dezimiert wird und keiner wusste, woran es lag. Und man hatte schon den Verdacht, dass die wahrscheinlich darunter leiden, dass die Sardinenschwärme woanders hinziehen und die aber ihre Brut- und Mauserplätze nicht verändert haben. Also die konnten nicht hinterher. Das sind ja auch, ist ja nichts, was eine Pinguinkolonie alle 2 Wochen ändert, sondern schon unsere und die davor auch Großeltern haben diese Pinguine dort wahrscheinlich schon treffen können, also ihre Vorfahren. Jetzt ist es so, also Ende des 19. Jahrhunderts, da war es noch so, dass das irgendwie ein paar Millionen von den Tieren gab. Als meine Eltern ungefähr im Kindergarten waren, gab es noch ein paar zigtausend. Und jetzt sind es nur noch 10.000. Und es ist ein extremer Rückgang dieser Tiere. Und mittlerweile gibt es eine Studie, die zeigt, es ist genau das. Die müssten sich eigentlich, also es ist jetzt innerhalb der, weiß ich nicht, letzten 8 Jahre sind 60.000 Brillenpinguine dahingerafft worden, einfach weil denen das Futter gefehlt hat. Die müssen sich nämlich, bevor sie in die Mauser gehen, dann müssen die dafür nämlich an Land bleiben, müssen die sich vorher was angefressen haben, damit die das aushalten. Und das dauert nämlich 21 Tage, da werfen die ihre Federn ab und ersetzen die durch neue. Das brauchen die auch, damit dieses Federkleid weiterhin wasserabweisend ist. Und wenn die vorher nicht genug gefressen haben, dann schaffen die es einfach nicht. Und das hat sich jetzt einfach sehr häufig wiederholt, sodass der Rückgang der Tiere einfach extrem dramatisch ist. Die sind jetzt massiv gefährdet und jetzt sind es eben einfach nur noch 10.000. Und jetzt muss man sich ja fragen, wenn man das bei diesen Brillenpinguinen schon so beobachten kann. Es gibt ja ganz viele Arten, bei denen wir es gerade nicht sehen. Und auch die Tatsache, dass diese Sardinen jetzt plötzlich verschwunden sind, hat ja mehrere Ursachen. Also man weiß, dass der Klimawandel den zusetzt. Man weiß, dass diese zusätzliche Fischerei dann dazukommt. Also die Ökosysteme im Meer stehen massiv unter Druck durch die Erwärmung. Und dann kommen noch die ganzen Fischereien dazu und greifen dann nochmal ein und stressen das Ökosystem noch mehr mit all den Nebeneffekten, die das eben auch hat. Und das führt halt dazu, dass 60.000 Pinguine sterben. Und ich finde, man muss auch solche Geschichten noch erzählen dürfen, weil man nämlich andererseits auch zeigen kann, dass doch noch was möglich ist beim Meeresschutz. Und das hat jetzt wiederum, das führt mich zu der positiven Nachricht. Es gab eine Meeresschutzkonferenz, in der jetzt endlich bestimmte Haie- und Rochenarten in den Schutz gestellt wurden. Und man hört selten, hört man UmweltschützerInnen, TierschützerInnen so positiv sprechen, aber die sagen wirklich, das ist ein historischer Kurswechsel, diese weitreichenden Fangverbote, von denen natürlich dann auch das gesamte Meeresökosystem profitiert, ne? Weil man denkt ja beim Hai immer noch so ein bisschen an den weißen Hai und diesen gefährlichen Räuber. Aber das sind ja unfassbar viele verschiedene Arten, mehrere hundert. Und die haben natürlich auch einen Job in diesem Ökosystem, damit das alles irgendwie zusammenpasst. Die meisten hatten das ja früher auch in der Schule, dass das alles ja auch so Nahrungsnetze sind und dass diese Kontrolle dabei auch besonders wichtig ist, auch durch diese Raubtiere im Meer. Und ich finde, gerade jetzt, und ich glaube auch, da kommen wir zu dem, worüber wir am Anfang schon sprechen sollten, ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass solche Fortschritte möglich sind. Weil sozusagen die andere Seite versucht uns gerade einzureden, dass diese Zeit vorbei ist. Aber wir müssen, glaube ich, wirklich jetzt erst recht uns auf diese Möglichkeiten konzentrieren und weiter dran arbeiten und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, diese Umfrage, wir senden ja am 11., am 12. endet die Möglichkeit, bei der EU-Kommission die Meinung zu sagen, was die Tierhaltungsbedingungen in der EU betrifft. Also bitte, wer es noch nicht getan hat, auf jeden Fall davon Gebrauch machen, denn es ist was möglich, wir müssen was tun. Und gerade jetzt, wo die andere Seite so massiv ist und auch scheinbar komplett das Ruder übernommen hat.
Jo. Ja, komplett das Ruder übernommen. Wir waren im Kino.
Ja.
also die Vorgeschichte ist, Lars Jessen, ein außerordentlich guter Regisseur, der schon wirklich viele gute Projekte gemacht hat, hat einen Film gemacht. Und zwar hat er Robert Habeck im Wahlkampf begleitet. Ich glaube, ein gutes Jahr gefühlt. Und daraus ist ein Film entstanden, der heißt Jetzt, wohin? Und dieser Film startet jetzt in den Kinos und wir waren zur Vorpremiere eingeladen und durften den Film mit, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, in die Essener Lichtburg.
Die waren jedenfalls gut gefüllt.
Ich hätte jetzt mal geschätzt 800 oder 1000 Plätze, schätze ich jetzt mal so. Mhm. und hatten die Möglichkeit, uns diesen Film sozusagen in der Vorpremiere anzuschauen. Und ich fand den Film für mich sehr nachdrücklich und man hat nochmal einen guten Einblick bekommen, so was haben die im Wahlkampf gut gemacht, was haben die aber auch völlig verdamelt. Und danach gab es noch eine Podiumsdiskussion, da komme ich gleich drauf. Aber was ich wirklich interessant finde ist, Philipp Westermeier von OMR hat eine Reportage gedreht über den Hamburger Sportverein, über den Fußballverein und wollte die ein Jahr begleiten. Und die Auflage des Vereins war, diese Reportage wird nur gezeigt, wenn der HSV in diesem Jahr von der zweiten in die erste Liga aufsteigt. Ansonsten könnt ihr das Material wegschmeißen. Das, finde ich, sagt alles aus über Strukturen eines Vereins, über Denkweise und auch über eine völlig fehlgeleitete Denkweise, dass nur Heldengeschichten erzählt werden dürfen. Und das ist, hätte völlig abstrus natürlich, weil gerade so eine Dokumentation und eine Begleitung und eine Reportage lebt ja auch davon zu sagen, ey, da gab's eine Grenze, wir haben es nicht geschafft. Und auch das ist doch total interessant, wie geht man dann damit um? Weil ich finde, dass Helden genau beim Scheitern geboren werden und nicht nur beim Gewinnen. Und da kann man wirklich sagen, hatte ich großen Respekt davor, dass Robert Habeck sagt, okay, wir werden begleitet und wir sind ja schon ein großes Stück weit auch gescheitert und auch er gescheitert in diesem Wahlkampf. Wobei man, haben wir auch auf der Bühne ja gemacht, Scheitern noch mal ein bisschen genauer definiert. Aber trotzdem war der da nicht in der Versuchung zu sagen, nee, das Ding zeigen wir einfach nicht, ich möchte das nicht. Und da muss man erstmal ein großes Kompliment machen. So, dann gab es am Ende, wie fandst du denn den Film eigentlich?
Ja, mir ging's.
War ehrlich, ist er hier.
Ja, nee, sowieso ehrlich, aber ich will auch das sagen, was ich wirklich meine, deswegen brauche ich manchmal einen Moment. Also, mir hat's, ich fand es einerseits natürlich auch bedrückend, ich hatte es mir aber ein bisschen schlimmer vorgestellt, aber mich interessiert es einfach auch auf einer professionellen Ebene. Es ist ja auch nicht nur das Scheitern von Habeck gewesen, sondern Lars Jessen hat das ja selbst auch beschrieben. Er hat ihn ja nicht nur begleitet, er hat ihn ja zum Teil auch beraten. Und es gab viele Menschen, die sich überlegt haben, wie können wir denn jetzt dieser Übermacht von Migrationsthema vielleicht nochmal was entgegensetzen? Wie können wir denn vielleicht jetzt auch nochmal darauf hinweisen, dass es aber auch nicht so gut ist, wenn der Planet weiter abbrennt oder wenn diese Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Jetzt mal ganz unabhängig von der Grünen Partei und ob sie sich dann auch in angemessener Form dafür eingesetzt hätte. Und das interessiert mich persönlich natürlich auch sehr. Warum verfangen bestimmte Narrative und was ist eigentlich schiefgelaufen dabei, auch mit diesen Geschichten andere Leute zu erreichen? Und da fand ich so ein paar O-Töne, das werden ja sehr viele interessante Stimmen in dem Film auch gehört, auch nochmal, die so in mir nochmal so nachgewirkt haben. Ich fand einerseits interessant, was der Datenanalyst gesagt hat, der im Vornamen auch Lars hieß, aber nicht Meier mit Nachnamen. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr seinen richtigen Namen. Der sagte, es gab ein paar Versäumnisse, zum Beispiel was das Füttern der Algorithmen betraf. Das hätte man so und so anders besser machen können. Das fand ich schon mal irgendwie sehr handfest und interessant. Dann fand ich interessant, wie die eine Landsendung seziert wurde. Und das ist eine Sache, über die ich mir auch schon sehr viele Gedanken gemacht habe. Wenn man sich jetzt den Rechtsruck anguckt, wenn man sich die populistische, extrem Zuspitzung der Politik in den letzten Jahren anguckt, welchen Anteil haben eigentlich diese Talkformate daran, die aus meiner Sicht häufig in den Redaktionen ist so eine Art Wettbewerb, wer ist noch näher dran an dem, wovon die Leute denken, dass es am Stammtisch gerne gehört wird. Und
absolut.
Ja, und das ist auch oft total daneben. Also auch so ein, er wurde ja im Film auch Wurstpolitiker genannt. Auch so ein Wurstpolitiker wie Söder behauptet ja eine Spaltung in der Gesellschaft, die gar nicht da ist. Also wenn die Leute sich in Deutschland mit großer Mehrheit dafür aussprechen, dass Veggie-Produkte auch Würste genannt werden dürfen, zeigt das, glaube ich, dass das, wovon sich viele populistische PolitikerInnen ernähren, nämlich diese angebliche Spaltung, in Wirklichkeit gar nicht da ist. Das hätten
ja,
die gerne.
Ja, aber er schreit auch einfach weiter. Das ist ja das Beste. Also das ist ja das Verrückteste, dass die Fakten völlig ignoriert werden und es wird einfach weiter posaunt.
Ja. Und das Insofern, aber nur nochmal, um den Eindruck von dem Film abzuschließen, fand ich es einerseits interessant zu sehen, wogegen die da auch gekämpft haben. Da wurde ja zum Beispiel auch nochmal aufgeschlüsselt, wie stark die Fossilindustrie zum Beispiel auch gegen das Heizungsgesetz gewettert hat am Anfang, wie sehr die ja auch als Finanzierer der Springerpresse dort eingewirkt haben, welche Interessen, hinter denen ja wirklich Milliarden stehen, dagegen waren, dass die Deutschen sukzessive ihre Heizungen gegen eine nachhaltigere austauschen, was ja jetzt übrigens gerade genau passiert, weil alle Leute checken, dass es viel günstiger ist. Aber das fand ich interessant und auch, wie sehr heutzutage sich große Firmen mit diesen Tech-Konzernen zusammentun, die jetzt zum Beispiel eben auch unsere sozialen Netzwerke steuern, was das bedeutet für die Algorithmen, gegen welche Mächte man da irgendwie ankämpft. Und das war alles sehr bedrückend, aber auch gut zu wissen. Und auf der anderen Seite fand ich es auch wiederum so ein bisschen, ja, ich habe gesehen, also es gab so viele kluge Leute, die gesagt haben, da geht noch was. Es wurden zum Beispiel ja auch bestimmte Szenarien beschrieben, wie nochmal auch so ein Aufbruch stattfinden kann für eine etwas nachhaltigere Politik. Und jetzt auch da wiederum ganz unabhängig jetzt von der Grünen Partei. Insofern hat es mich gar nicht so betrübt zurückgelassen, sondern ich fand es irgendwie sogar auch ein bisschen hoffnungsstiftend, als man das alles wieder so gesehen hat. Und eine Sache finde ich auch super. Da saßen zwei Leute, die gescheitert sind mit ihrem Vorhaben, aber die ziehen sich jetzt nicht zurück und sind beleidigt oder jetzt irgendwie so verdrücken sich so aus Scham, sondern die verspüren beide noch so eine Verantwortung, ihren Beitrag weiterhin dazu zu leisten. Und das ist, finde ich, auch sehr beachtlich, ganz unabhängig davon, ob man jetzt politisch dabei ist oder nicht oder was man von der Partei hält. Aber das finde ich erstmal beachtlich auch.
Also was ich ganz gut fand, dass in dem Film natürlich Experten gefragt wurden, aber auch eine große Rolle hatte der Sänger von Feine Sahne Fischfilet.
Monchi, genau.
Eine Punkband, wo jemand sagt, hey, ich habe so einen Blick auf die Gesellschaft und wie sehe ich denn das hier eigentlich? Mhm. Und der hat viel kluges Zeug gesagt. Und ich fand das ein sehr buntes Gemisch an Leuten, die da zu Wort kamen. Und was ich gut fand, ist, es war keine, also man kann in diesen Film gehen und sollte in diesen Film gehen, auch wenn man nicht grün wählt, sondern was in diesem Film wirklich sehr gut rauskommt, und das hat mir echt gefallen, ich hatte den Link ja im Vorfeld, ich habe ihn mir aber bewusst im Kino angeschaut, dass einfach auch nochmal, finde ich, sehr deutlich wird, wie Mechanismen funktionieren, wie du es beschrieben hast, und wie Demokratie funktioniert, wie aber auch mal Demokratie scheitern kann an manchen Stellen und so weiter und so fort. Fand ich gar nicht ganz, ganz wichtig, aber eben auch, es ist ein Stück Zeitgeschichte, das man da nochmal aufbereitet bekommt.
Ja.
Also ich würde dringend raten, gerade Familien mit jugendlichen Kindern da reinzugehen. Also das ist wirklich etwas, was sich so ein 14-, 15-, 16-jähriger Mensch auch ziemlich sicher gerne angucken kann. Und danach gab es halt die Podiumsdiskussion, moderiert. Also das war wohl die Hoffnung, dass sie es moderiert, von Sarah Bosetti. War jetzt, konnte man leider merken, dass sie nicht, sag ich mal, erfahren ist scheinbar in Moderieren, weil sie, glaube ich, ihre Rolle, ich bin Satirikerin und setze mich da sehr in Szene, bisschen überdreht hat. Also sie war, fand ich, wahnsinnig anstrengend und nervig. Und es muss aber dazu sagen, dass ich die Filme, die die macht, und ich habe mich richtig auf die gefreut, die Filme, die sie im Fernsehen macht und die Kommentare, die sie macht, finde ich in 99,999% aller Fälle komplett klug, sehr on point und hatte mich total auf die gefreut und war zwischen völlig irritiert und fast ein bisschen angestrengt auf der Bühne. Also fand ich wirklich, mit Verlaub gesagt, eine komplette Fehlbesetzung. Und dann saßen noch Robert Habeck und Lars Jessen da, zwei sehr eloquente, vor Energie strotzende Menschen. Und was mir bei Robert Habeck extrem gefallen hat, dem war es ja fast unangenehm, dass die Leute aufgestanden sind und geklatscht haben, als er rausging. Also wirklich 0,0 selbst inszeniert.
Nee, er hat sich richtig gewunden.
Genau, also der war jetzt wirklich so weit weg davon zu sagen, ihr habt hier gerade einen Robert Habeck-Film gesehen. Fand ich unglaublich schön. Also ich war, ich fand ihn auch backstage sehr angenehm, sehr unaufgeregt, aber sehr klar auf Menschen zugehend und so. Also einfach ein guter Typ. Und auf der Bühne auch, und das fand ich richtig gut, voller Energie und voller, boah, wenn die Themen kamen, die so kommen mussten, und es ging dann so um, wer produziert und kauft für wen Waffen und Gas und hast du nicht gesehen, da polterte es aber schön aus ihm heraus. Und als dann Sarah Bosetti gesagt hat, ja, aber da ist ja, steckt ja noch so viel Wut und Energie in dir, wie kannst du dich denn so zurückziehen, hat er auch deutlich gesagt, Moment mal eben, ich ziehe mich hier nicht auf ein Beleidigtsein gleich zurück und ich werde immer ein politischer Mensch sein, aber der Wähler hat entschieden und dann muss man auch eine Konsequenz ziehen. Mhm. Und dann gehe ich eben nicht mehr in ein Amt. Und das finde ich auch konsequent an der Stelle. Trotzdem habe ich mich dabei ertappt, daneben zu sitzen und zu denken, das wäre aber doch schön, wenn das irgendwann nochmal machen würde. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen und einfach als Typ fand ich den da wirklich sehr beeindruckend.
Ja, kann ich verstehen. Ich kann ganz viel von dem, was du jetzt so geschildert hast, natürlich auch teilen und nachvollziehen und habe das ja aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Ich muss allen Unkenrufen zum Trotz sagen, dass ich es auch sehr gut fand, dass du dabei gewesen bist. Weil ich habe mich erst gefragt, warum?
Warum
sitzt er da eigentlich?
Und weißt du, was das lustig ist? Meine Schwester war ja auch dabei. Ja. Und die Astrid ist ja nach wie vor die große Schwester. Ne? Wir gehen ins Kino rein und ich bin nicht so backstage hinten rum, sondern ganz normal vorne rein. Kommt eine Frau zu mir, einfach random. Herr Rütter, ich habe mal eine Frage, wieso stehen Sie denn da mit auf dem Plakat? Was machen Sie denn da jetzt? Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, das frage ich mich auch.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ja, aber was passiert denn jetzt hier? Dann habe ich gesagt, kann ich Ihnen nicht sagen. Also der Lars Jessen, den ich sozusagen virtuell kenne, wir so seit 2 Jahren schreiben wir uns hier und da mal eine WhatsApp, hat mich einfach gefragt, sag mal, hast du Lust, da hinzukommen? Und auch mal deinen Senf abzugeben und an dem Gespräch teilzunehmen. Und das finde ich erstmal sehr verlockend, dann auch zu sagen, hey, da sitzt du mit klugen Leuten da und hast die Möglichkeit, mal zu hören und zu spüren, was die so von sich geben. Fand ich irgendwie sehr reizvoll. Ich fand aber die Frage von der Frau auch wirklich sehr berechtigt und Asse direkt auf Temperatur. Wie kann man so unverschämt sein?
Also ich muss sagen, ich habe mir die Frage tatsächlich auch gestellt, aber ich habe auch gedacht...
Ich hatte es dir ja auch im Vorfeld, glaube ich, gar nicht gesagt.
Nee, ich war auch überrascht. Ja, ja, ich dachte, du bleibst da einfach sitzen. Also ich fand es eben sehr, sehr gut, weil man merkt ja schon, dass ein großes Problem ist, dass diese linksliberale Politik ein Problem damit hat, aus der eigenen Bubble rauszufunken, selbst wenn sie Inhalte hat, die eigentlich für alle besser wären. Auch für Leute, denen es so, wie man ja sagt, sozioökonomisch schlechter geht. Also Leute mit geringerem Einkommen, mit geringerem gesellschaftlichen Status. Es ist ja nun mal einfach so, in Deutschland ist eine sehr klassistische Gesellschaft. Und wenn man sich die AfD-Politik anguckt, dann ist die nicht gut für arme Leute. Und trotzdem wählen aber ganz viele ärmere Leute die AfD. Und der anderen Seite fällt es häufig schwer, die Klientel anzusprechen, für die sie eigentlich auch Politik machen. Und das heißt natürlich nicht, dass sie ausreichend Politik für die machen. Aber selbst wenn sie solche Inhalte haben, fällt es schwer, die zu erreichen. Und woran liegt das? Weil man einfach doch sehr in der eigenen Bubble gefangen ist. Ich meine, die Grüne Partei besteht, glaube ich, auch zu einem gehörigen Prozentsatz aus pensionierten Lehrerinnen und Lehrern, auch wenn die jetzt ja durch Habeck ja auch eine große Eintrittswelle von jüngeren Leuten hatten. Aber da sind viele Leute aus akademischen Haushalten, die sind dann vielleicht auch schon in der dritten Generation aus dem Milieu und den Alters.
Bereitest du gerade vor, dass es dann gut ist, auch mal so einen ungebildeten Tölpel wie mich daneben zu setzen?
Ja, kommt auch. Jetzt sowas auch noch? Auch. Nee, aber es ist auch sowas wie, was Monchi zum Beispiel auch gesagt hat, das ist ja der Sänger von Feine Sahne Fischfilet, dass die oft so moralapostelig halt auch rüberkommen. Also die Inhalte sind zwar gut, aber trotzdem fühlen sich viele Leute gegängelt oder von oben herab betrachtet oder irgendwie belehrt. Und das, was finde ich schon auch so der, was ja wirklich auch ein Problem ist, ist, dass man mit vielen Leuten nicht mehr so ins Gespräch kommt. Und da kommst du ins Spiel, finde ich, weil bei dir ist das so, du bist das Gegenteil von elitär. Du hast irgendwie, du hast dieses zum Beispiel auch, du hast eine gute Art, dein Expertenwissen, was du hast, mit Leuten zu teilen. Und du gehst mit jedem Menschen, der dir begegnet, bist du auf Augenhöhe. Und ich finde, du hast da sehr viele kluge Gedanken geäußert, was natürlich auch ein paar lustige Sachen gemacht. Und zum Schluss eine Sache, die ganz fatal gewesen ist, aber dazu kommen wir später nochmal. Aber ich war aus diesen Gründen wirklich, fand ich es gut, dass du da warst, weil ja, es waren irgendwie auch ein paar gute Fragen dabei, die jetzt nicht von der Moderation kamen, sondern die dann eben von dir gestellt worden sind. Aber du schaffst es einfach, ein breites Publikum anzusprechen, weil du glaubwürdig bist und authentisch und weil du, wie gesagt, weil du den Leuten auf Augenhöhe begegnest. Und das ist, glaube ich, schon was, wovon sich einige Leute in der Politik auch was abschneiden können.
Ja, ich glaube, dass bei mir, also erstmal, ich bin jetzt fast gerührt, dass du mal mich lobst.
Ja.
Aber was übrigens auch tatsächlich innerfamiliär an dem Tag sehr massiv stattgefunden hat. Also die Marlene hat ja wirklich, also meine Kinder haben ja grundsätzlich nicht so die, sag ich mal, Motivation zu sagen, Vater, das hast du sehr gut gemacht. Mhm. Aber die Marlene hat so richtig im Auto auch noch so 3-4 Mal gesagt, boah, das war, glaube ich, auch gut für die Veranstaltung, dass du da mitgesessen hast.
Ja.
Weil natürlich durch mich ja immer auch bei schwereren Themen eine gewisse Leichtigkeit entsteht. Mhm. Und das war da ja schon auch ein bisschen angesagt. Aber was ich doch sehr interessant fand, dass die Leute ja auch immer sehr erleichtert waren, dass jetzt für einen Moment mal so die Schwere rausgeht. Ne? Und trotzdem ist das aber ja ein bisschen tricky, weil ich merke auf der Bühne, du hast zwei wirklich richtig gute Redner da, Robert Habeck und Lars Jessen. Also Leute, die wirklich gut erzählen können. Dadurch, dass Sarah aber, ich weiß nicht warum, wahnsinnig holprig war, gab es so Momente, wo sogar auf der Bühne mal so ein Moment so, ja und jetzt?
Mhm.
Keiner sagt, was Moment war. Und das ist natürlich echt Gift für so eine Podiumsdiskussion. Und da glaube ich schon, dass ich dann durch die Erfahrung, die ich habe, da schon weiß, wo schiebt man jetzt mal ein bisschen Quatsch rein und wo lässt man es auch sein.
Mhm.
Aber ich fand es insgesamt ein ziemlich gutes Gespräch und ich fand das sehr beeindruckend, wie Robert Habeck und Lars Jessen letztlich mit Scheitern da umgegangen sind.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr vorbildhaft. Und ich sage noch einmal, ich bin ja nicht Parteimitglied der Grünen und ich würde auch, wenn ernsthaft mich Friedrich Merz einladen würde auf ein Gespräch, auch da würde ich hingehen.
Mhm.
Das ist ja völlig klar. Und wir haben ja vor dem Wahlkampf oder während des Wahlkampfs alle Parteien angeschrieben. Also es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, nee, ich rede nur mit den Grünen. Das ist ja wirklich Quatsch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab aber dann einen Moment.
Ja, und ich möchte dem aber noch eine Sache vorausschicken. Es wurde vorher auch nochmal, ja, es ging ja viel darum, dass dieser Wahlkampf so sehr vom Thema Migration geprägt war und dass dort auch so viel über bestimmte Ressentiments und rassistische Narrative es geschafft wurde, einen Ton zu setzen, gegen den man mit anderen Geschichten einfach nicht mehr ankam. Und dann passierte Folgendes.
Genau, und man war sich da dann doch einig, und das ist ja auch Grundkonsens eher in der Gesellschaft, dass wir nicht davon ausgehen können, dass jeder Mensch, der aus Syrien hierher flüchtet, automatisch meine Töchter durchschüttelt und würgt. Also darüber besteht Konsens, Punkt. Also, ne? So, und das war auch so ein bisschen Tenor dieses Gesprächs. Und jetzt muss man dazu sagen, das muss ich vorab sagen, die Bühne war so ausgeleuchtet, dass wir sehr schwer nur Publikum sehen konnten.
Infolgedessen, das Publikum war sehr, das war aber sehr homogen, ne? Das war tatsächlich, das waren keine Kritiker und das waren auch, das war genau die Bubble, aus der man nicht rausfunkt im Grunde.
Genau. Also glaube ich auch, dass bei so einer Vorpremiere jetzt nicht 3/4 der Leute da hingehen und sagen, hör mal, ich bin eigentlich CSU-Anhänger, jetzt gehe ich mal dahin. Was ja auch schade ist, und auch da sage ich nochmal, auch überparteilich, bitte, egal welches Parteibuch du im Herzen trägst, dieser Film lohnt sich. Egal, welcher Partei du angehörst oder wo dein Herz schlägt. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren quasi am Ende des Gesprächs und kurz vor der Verabschiedung und plötzlich wird mir in Reihe 1 eine Dame, die ich so auf 65 schätze, gewahr, die freundlich winkend fuchtelte, aufzeigte. Ich dachte, ach Mensch, sie ist so nett und freundlich und wir hatten alle Handmikros, sie möchte was sagen und ich denke, sie wird jetzt noch mal irgendwas Aufmunterndes sagen. Und gehe also an die Bühnenkante und die Dame kommt zu mir. Und ich sag noch so flapsigerweise, weil sie auch so liebevoll geschaut hat, aber keine falschen Hoffnungen, der Robert ist in festen Händen.
Mhm.
Ich übergab das Mikro, was schon der absolute Kardinalfehler ist. Absolut. Never, never, ever, gib das Mikro aus der Hand.
Ich habe mich in dem Moment gefragt, was tut er nur?
Ja, aber ich dachte, mein Gott, sie sieht das so liebevoll aus.
Sie sah tatsächlich sehr harmlos aus.
Und meldet sich zu Wort und sagt, so, eins möchte ich den Grünen mal sagen. Kurze Pause. Ich dachte, jetzt kommt da irgendwas wie bleibt dran und so. Ne. So, eins möchte ich den Grünen mal sagen. Also ihr könnt ihr nicht halb Afrika nach Deutschland holen. What? Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Und der ganze Saal war... Also für eine kurze Sekunde haben alle aufgehört zu atmen. Und bis ich es registriert hatte, was sie echt gerade gesagt hat, schiebt sie noch nach. Ja, also ich war ja mal mit einem Mann verheiratet aus Afrika, der ist an seinem eigenen Größenwahn gescheitert. So, dann habe ich ihr das Mikro wieder weggenommen.
Gute Besserung gewünscht.
Glücklicherweise hat sie das Mikro auch sofort wieder abgegeben. Was hätte ich gemacht? Sie geht zwei Schritte rückwärts und schreit da weiter rum. Dann habe ich ihr das Mikro abgenommen, habe gesagt, Mensch, an der Stelle wünsche ich Ihnen gute Besserung. Eine Paartherapie können wir jetzt hier nicht leisten und habe mich wieder hingesetzt. Aber ein Gebuhe aus dem Publikum. Und ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein, dass an so einem Tag sich wirklich genau die eine Oma, die jetzt sich in die erste Reihe setzt und auf ihren großen Auftritt wartet. Und im Nachgang haben mir Marleen und Assad gesagt, dass sie schon während der gesamten Podiumsdiskussion immer wieder aufgezeigt hat und immer wieder gefuchtelt hat. Das habe ich aber erst am Ende wahrgenommen. So, und jetzt kommt das eigentliche Highlight. Jetzt ist das ja eigentlich wirklich sehr bitter, dass da eine Frau aufspringt und einen rassistischen Aussetzer hat, weil sie eine unglückliche Ehe mit jemandem hatte. Mhm. Und ja, vollkommen. Jetzt war die aber auch nicht so, dass man sagen kann, ey komm, die ist jetzt dement oder so, ne? Die ist jetzt in dem Endstadium meiner Mutter damals, sondern die hat einfach nur richtig einen an der Klatsche.
Ja,
so.
Wobei ich nicht ausschließen würde, dass da schon gewisse Abbauprozesse stattgefunden haben.
Das glaube ich nicht.
Okay.
Nee, ich glaube, die hat einfach nur einen Arsch auf. Hm. Also das ist wirklich, also so auf jeden Fall, dann setzt man sich wieder hin und dann gibt's noch irgendwie eine Abmoderation und Mensch, schön, dass ihr alle da wart. Danke, das war's. So, Schnitt. Dann haben wir hinten noch Robert, Sarah und Lars und ich noch irgendwie 3-4 Minuten geplaudert. Es ging da gar nicht um den Aussetzer, sondern eher so, hey, wie habt ihr es gefunden, wie war es und danke für diesen guten Morgen und alle gehen nach Hause. Und dann hatte ich ja doch noch ein bisschen zu latschen, bis ich wieder oben bei euch im Backstage-Bereich war. Und ich kann dann auch nicht anders, ich kann dann so eine Situation leider nur lustig finden. Nicht, was die Frau gesagt hat, ist lustig, das ist ja völlig klar, aber dass es in einer solchen Situation passiert, tut mir leid, die Skurrilität der Situation ja. Lässt bei mir einfach nur das Humorzentrum aufgehen.
Ja, das,
da kann ich eben nicht anders.
Das finde ich auch, also ich finde das allzu verständlich und kann das auch auf einer abstrakten Ebene, also ja, ich beneide dich auch darum, weil das war wirklich die absurdeste Pointe, die man diesem Abend hätte geben können. Und aber das Lustigste
das,
für
muss,
mich.
Aber pass auf, ich möchte es erst allen einmal beschreiben. Ich komme dann in den Backstage-Bereich, alle Leute sind weg, nur wir waren noch da. Also wir heißt du, ich plus 10 Freunde, Familie, keine Ahnung was. Und 9 davon stehen fassungslos, erschüttert und empört und mit Fremdscham in dem Raum. Nur meine Tochter Marleen kommt laut, gröhlend und lachend auf mich zu. Weil sie exakt den gleichen Humor hat wie ich und sich auch nicht mehr einkriegt über diese Situation. Und alle sind leicht, ich will mal sagen, auch meine Nichte Maike hat ja mindestens genauso gegrölt.
Wollte ich gerade sagen,
aber
sie war auch dabei.
Aber meine Schwester, die für rabenschwarzen Humor steht, war so sauer und so wütend auf diese Person, dass sie es einfach gar nicht glauben kann, dass sich wirklich jemand aufmacht und so eine rassistische Scheiße da von sich gibt. Aber tut mir leid, das Gegröle mit Marleen und mir, das war einfach herrlich.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das war wirklich ein sehr, sehr lustiges Bild. Alle standen beklommen beisammen, also alle bis auf Maike und Marleen. Und so richtig, die brachen dann aber erst so richtig in Gelächter aus, als du dann auch durch die Tür kamst und so in derselben Stimmung warst. Es war sehr lustig zu sehen, dass sich die Rütter-Familie da in solche zwei Lager aufteilt. Aber ja,
Ja,
ich fand's ganz furchtbar. Also ich habe mich,
es war ja auch furchtbar.
Ich hätte mir eine Klappe gewünscht, die sich auftut, oder wäre ich ganz gerne verschwunden. Jetzt mit Abstand kann man diese Geschichte als lustige Geschichte erzählen. Ich glaube, ich habe sie sogar auch am selben Abend noch anderen als lustige Geschichte erzählt. Aber dabei zu sein, ist nochmal was anderes, und das war in dem Moment einfach furchtbar. Das war körperlich Katharina, schmerzhaft, absolut, was diese Frau gesagt hat. Nee, aber du musst jetzt nicht in so eine, du musst dich gar nicht erklären, weil ich hätte es mir auch gewünscht.
Ich will es gar nicht erklären.
Ich hätte es mir auch gewünscht, dass ich auch so drüber lachen kann, weil es ja auch tatsächlich so absurd war. Also ich verstehe das vollkommen.
Nee. Aber zwei Dinge kommen da zusammen. Das eine ist, dass es wirklich in mir rausbricht. Das andere ist, aber ich spüre natürlich, dass da jetzt gefühlt 1000 Leute im Raum sitzen, wo 999 wirklich einen Schock erleben und sagen, ich traue mich nicht mehr ein- und auszuatmen in der Sekunde. Und dann spüre ich natürlich hinter und neben mir die anderen drei auf der Bühne.
Mhm.
Und an der Stelle, glaube ich, war es wirklich gut, dass ich aus Versehen derjenige war, der mit der Frau gesprochen hat.
Das glaube ich auch.
Weil die Gefahr, dass so eine Situation total kippt, und wenn ich der jetzt noch mit einer Ernsthaftigkeit begegne und der noch sage, aber hören Sie mal, das ist jetzt aber Ihr subjektives Erlebnis, das können Sie doch jetzt nicht generalisieren in Rassismus und so weiter.
Vielleicht war jemand einfach nur ein Arschloch.
Deshalb, in der Sekunde, genau, aber in der Sekunde hilft nur gute Besserung, danke, das war's.
Mhm.
Gar nicht mehr drüber reden, einfach auch nicht mehr zum Thema machen. Einfach sagen, sofort einen Deckel drauf machen. Alle im Raum wissen das Gleiche, jeder hat's gespürt, und es zeigt auch nochmal, es ist eine fucking Minderheit, Punkt. Aber in mir sind das so, die Synapsen arbeiten sofort, weil ich dann im Kopf habe, die Situation ist so skurril und gagger, dass ich dann einfach nicht ernst bleiben kann, das geht nicht.
Ja, ja.
Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Da ist schon mein Tipp des Tages. Es ist natürlich der Film Jetzt Wohin. Also bitte Leute, macht euch auf in die Kinos. Denn es lohnt sich wirklich. Und ich finde auch wichtig, so ein Projekt zu unterstützen, weil so ein Projekt natürlich sich nicht selber finanziert.
Mhm.
Und dieses Projekt, falls das die Frage sein wollte, geht nicht, es geht bei diesem Projekt nicht darum, Robert Habeck reich zu machen, sondern da geht's darum, es gibt 4 verschiedene Produktionsfirmen, die das mitproduziert haben, unter anderem die Florida. Die Glashäufer Umlauffirma hat das mitproduziert, zumindest dem Abspann zu entnehmen. Also wirklich ein, finde ich, auch ein wichtiges gesellschaftliches Projekt. Also ruhig gerne reingehen.
Ich würde auch vorschlagen, den Film anzugucken. Dann muss ich natürlich noch mal erinnern an die letzte Möglichkeit für die Umfrage der EU-Kommission zur Tierhaltung in der EU. Und dann habe ich noch einen Wunsch. Und zwar, ich finde, wir sollten mit unserer Spotify-Playlist umziehen. Und zwar von Spotify weg. Die Gründe, diesen Account zu meiden, mehren sich übrigens an der Stelle. Ich habe sehr viele Meldungen auch von NutzerInnen bekommen, die geschrieben haben, dass sie unseren Podcast so gerne hören und dass der so an Platz 1 ist. Es hat mich sehr gefreut, aber ich habe es jetzt tatsächlich auch aus dem Grund nicht mehr teilen wollen, weil diese Plattform gehört wirklich auch zu diesen schlechten Entwicklungen durch die Konzentration auf so wenige Tech-Konzerne oder solche Anbieter, die zahlen den KünstlerInnen, die da ihre Musik hochladen, so gut wie nix, bestreiten mittlerweile große Teile des Programms mit KI-generierter Musik. Das, was dahinter steckt, ist auch wieder ein Milliardär, der, ich glaube, auch jetzt in irgendwelche KI-generierten Rüstungsunternehmen, KI-orientierten Rüstungsunternehmen investiert. Und ich habe mich jetzt schlau gemacht, also eine meiner schlaueren Kolleginnen hier in der Bild- und Tonfabrik, Hanna Pfeiffer, hat mir gerade erzählt, dass sie jetzt zu Tidal oder Tidal gewechselt ist. Und das ist der deutlich geschmeidigere Anbieter insofern. Ich weiß nicht, die sind bestimmt auch nicht 100% sauber. Ich habe auch gehört, da ist auch irgendwie BlackRock mit drin, aber irgendwas ist ja immer. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn das gelingt, dass man Spotify auch mal zeigt, dass das nicht so gut ist. Und auch da hat man ja gesehen in letzter Zeit, solche Dinge wirken. Als Jimmy Kimmel gecancelt werden sollte, sind die Disney-Abonnentenzahlen so krass in den Keller gegangen, dass sie das wieder zurückgedreht haben. Oder jetzt auch die Sache mit diesem Verband der Familienunternehmen, als die an der Brandmauer rütteln wollten zur AfD und die so einigermaßen normalisieren wollten, sind ja Rossmann und Vorwerk und Fritz Kohler raus und es gab einen großen Skandal. Und jetzt kann man da auch wieder schön sehen, wie es aussieht, wenn man mal gewaltig zurückrudert, und das wäre alles nicht gegangen ohne den öffentlichen Druck und auch ohne unsere Konsumentscheidungen. So viel von meiner Seite.
Ja, hast du denn noch ein Lied? Denn ich habe heute keins.
Ich habe heute auch keins.
Ja, siehste, da ist doch der Kreis wieder rund. Also Leute, auf ins Kino, jetzt wohin? Und danach, Achtung, jetzt Reim, legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.